Liebe Geschwister, liebe Freunde und Gäste, es ist eine Freude und eine Ehre für mich, dass ich wieder hier sein darf. Ich durfte heute vor 2 Wochen schon einmal hier stehen und an dem vorletzten Wochenende hier dienen in der Bibelschule und auch gestern Abend und heute. Und jetzt darf ich auch ein Stück von Ihrem Jubiläum miterleben. Das freut mich. Und auch, was wir eben schon zusammen zum Ausdruck gebracht haben, nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Das ist wirklich ein sehr gutes Motto für ein solches Fest. Ich möchte jetzt eine Botschaft weitergeben, die mir sehr auf dem Herzen liegt und die Ihnen auch ein bisschen Wegweisung vielleicht sein darf für die vor Ihnen liegende Strecke, wenn Gott es schenkt, wenn Sie weiter hier mit uns sein dürfen, wenn die Gemeinde noch hier auf der Erde ist, dann soll das ein bisschen Wegweisung sein, wenn es Gott schenkt, für die nächsten vor Ihnen liegenden Jahre. Ich möchte aus dem Alten Testament ein Wort lesen, aus dem Hohen Lied. Hohes Lied, Kapitel 1, Vers 5 und 6. Und ich möchte sprechen über den Christen und seine Prioritäten. Das heißt, das, was das Wichtigste ist in seinem Leben, was Vorrang hat vor allem anderen, was an Nummer 1 steht, der Christ und seine Prioritäten. Und ich lese dazu Hohes Lied, Kapitel 1, die Verse 5 und 6. Dort sagt die Schulamit, die Geliebte Salomos, sie sagt, schwarz bin ich und doch anmutig, ihr Töchter Jerusalems, wie die Zelte Kedars, wie die Zeltdecken Salomos. Seht mich nicht an, weil ich schwärzlich bin, weil die Sonne mich gebräunt hat. Meiner Mutter Söhne fauchten mich an, setzten mich als Hüterin der Weinberge ein. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Ja, wir können das hier wieder ein bisschen mitverfolgen, wenn es ausreicht, die Helligkeit an der Leinwand und wenn die Augen gut genug sind, das zu sehen, dann können wir das mitverfolgen. Es geht mir um diese Aussage. Die Schulamit sagt, meiner Mutter Söhne setzten mich als Hüterin der Weinberge ein, meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Im alten Israel wurden schon vor Tausenden von Jahren Wein angebaut. Auch heute wird dort noch Wein angebaut. Als ich mit meinem Sohn vor 5 Jahren in Israel unterwegs war, wir haben gepredigt in russischen Gemeinden, das heißt Juden aus der ehemaligen Sowjetunion, die dort in Israel jetzt leben. 1,5 Millionen Juden sind zurückgekommen, die Russisch sprechen. Und dort haben wir gepredigt in Gemeinden. Ich habe auf Deutsch gesprochen, wurde auf Russisch übersetzt und das in Israel. Da waren wir auch am Toten Meer und da haben wir auch Weinberge gesehen. Und im Weinberg zu arbeiten hat einen großen Nachteil. Im Weinberg gibt es keinen Schatten. In einer Obstplantage unter Kirschbäumen, unter Apfelbäumen, da gibt es Schatten. Da kann man Schatten suchen unter der Gluthitze des Orients, unter der Sonne, die dort brennt. Und die Schulamit sagt, seht mich nicht an, schaut nicht auf mich, ich bin ganz von der Sonne verbrannt. Heute freut sich jede Frau, wenn sie ein bisschen eine dunkle Haut hat. Manche gehen extra ins Solarium, um ein bisschen mehr Farbe zu bekommen. Aber damals war das eine Schande. Damals waren die vornehmen Frauen ganz weiß. Das zeichnete sie aus, dass sie nicht arbeiten mussten unter der Sonne, sondern dass sie wohlhabend waren und zu Hause in den Räumen sein konnten. Sie sagt, das kam so, meiner Mutter Söhne, das sind ihre Brüder, die setzten mich als Hüterin der Weinberge ein. Die hatten einen Familienweinberg, der war in solche Teile aufgeteilt, in solche Parzellen, wie man das nennt. Und dann haben die Brüder gesagt, wir haben heute etwas vor. Heute, Schwesterlein, pass du mal mit auf unsere Weinberge auf. Was muss man da machen? Da muss man die Vögel wegscheuchen, dass die Trauben nicht fressen, ja, und vielleicht Füchse wegjagen und andere, die da Schaden anrichten wollen. Und dann ist sie dabei, als sie auf die anderen Weinberge aufgepasst hat, hat sie ihren eigenen Weinberg nicht gehütet. Dieses Bekenntnis hier der Schulamit, das ist eine sehr traurige Angelegenheit. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Liebe Brüder und Schwestern, ich bin fest davon überzeugt, dass diese Aussage hier im Hohen Lied zunächst einmal so zu verstehen ist, wie wir es jetzt gerade gehört haben. Hier geht es um einen buchstäblichen Weinberg, den es zu hüten galt. Ich bin aber genauso davon überzeugt, dass jeder Christ hier in diesem Raum auch einen Weinberg zu hüten hat. Sein eigenes Herz, seine eigene Beziehung zu Gott, seine persönliche Beziehung zum Herrn, seine Zeit im Kämmerlein, die niemand anders sieht, wenn er über der aufgeschlagenen Bibel sitzt, wenn er auf Knien vor dem Thron Gottes ist. Das ist die Zeit, das verborgene Leben mit Christus in Gott, nennt es der Apostel Paulus. Das ist den Weinberg hüten. Und darum geht es mir heute, dass niemand von uns einmal sagen müsste, schon gar nicht am Ende unseres Lebens oder vor dem Richterstuhl Christi, meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Ich war mit allem anderen beschäftigt. Aber meine Beziehung zu Gott, meine Beziehung zu ihm, die ganz persönliche Beziehung, die habe ich vernachlässigt. Wisst ihr, wir leben in dieser Welt, da kann es sein, da kommen zum Beispiel der Chef an der Arbeit und sagt, hier, Herr so und so, wir brauchen einen neuen Abteilungsleiter, 1000 Euro mehr im Monat. Dass das auch 15 Stunden mehr Arbeit bedeutet in der Woche, das verschweigt er natürlich. Und schon wird man zum Hüter irgendeines kapitalistischen Weinbergs gemacht, hätte ich beinahe gesagt, und merkt gar nicht, wie das Auswirkungen hat auf die Beziehung zu Gott, wie ich immer mehr ins Getriebe komme und finde keine Zeit der Stille mehr, um die Beziehung mit meinem Herrn zu pflegen. Es kann sein, irgendein Vereinsvorsitzender kommt oder sogar in der Gemeinde wird man eingespannt. Das ist eine gute Sache, dem Herrn in der Gemeinde zu dienen. Aber es darf niemals dahin führen, dass wir unsere eigene persönliche Beziehung zum Herrn vernachlässigen. Das will Gott nicht. Ich möchte noch in dem Zusammenhang eine andere Stelle einführen hier. Wir kehren dann zu dem Bild vom Weinberg zurück. Das soll sich heute wie ein roter Faden durchziehen. Aber das ist eine Stelle, die hat auch sehr zu meinem Herzen geredet. In 5. Mose 17, wir bleiben bei dem Gedanken vom Weinberg. In 5. Mose 17 gibt Gott seinem Volk das Königsgesetz. Ein Gesetz für die Zeit, wenn es einmal Könige haben würde. Und da lesen wir 5. Mose 17 von Vers 14 an. Der König ist ja der Leiter Israels, der das Volk führen sollte. Und hier werden drei Dinge genannt, die er vermeiden soll, wo er aufpassen soll, wo Gefahren für ihn lauern. Lesen wir ab Vers 14 in 5. Mose 17. Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt und es in Besitz genommen hast, und darin wohnst und sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Nationen, die rings um mich her sind, dann sollst du nur den König über dich setzen, den der Herr dein Gott erwählen wird. Aus der Mitte deiner Brüder sollst du einen König über dich setzen und keinen Ausländer, der nicht dein Bruder ist. Und jetzt werden die drei Bereiche genannt. Nur soll er sich nicht viele Pferde anschaffen, Vorsicht im Umgang mit der Macht. Macht kann Menschen für Gott blind machen. In der Gemeinde gibt es überhaupt keine Macht. In der Gemeinde gibt es nur dienende Leiterschaft, die von unten kommt und nicht über Geschwister herrscht. Also Vorsicht im Umgang mit der Macht, das ist der erste Bereich. Dann Vorsicht mit außerehelicher Sexualität. Hier steht, und er soll sich nicht viele Frauen anschaffen. Ein König in Israel konnte damals noch mehrere Frauen haben. Aber ihm wird gesagt, pass auf, nicht viele Frauen, Vers 17, und ich übertrage das auf uns heute, Vorsicht mit außerehelicher Sexualität. Und noch ein dritter Bereich, aufpassen mit einer materiellen Gesinnung, nämlich auch Silber und Gold soll er sich nicht übermäßig anschaffen. Drei klassische Bereiche, wo schon immer alle Christen vorsichtig sein mussten und ganz besonders Leiter, Menschen, die Verantwortung tragen in der Gemeinde. In diesem Zusammenhang war mir sehr interessant, als ich von einer Umfrage hörte, von einer Untersuchung, die ein Mann namens Howard Hendricks in Amerika durchführte, und zwar unter 2000 Leitern. Das waren Älteste in den Gemeinden, das waren Pastoren, das waren Missionare und auch Leiter von Missionswerken. Und diese Leute haben freiwillig an Befragungen teilgenommen, die mussten ihm immer wieder Fragebogen zurückschicken, die er ihnen sandte. Und nach 2 Jahren war das Ergebnis erschütternd. Von 2000 waren 246 Männer gefallen, leider allesamt wegen Frauen. Ihr lieben Geschwister, ich sage das jetzt nicht, weil wir irgendwie den Frauen eine Schuld zuschieben wollen. Das ist nicht der Grund. Ich sage das auch nicht, weil wir auf diese Männer Steine werfen wollen. Wir kennen sie ja nicht. Wir hoffen, dass sie alle wieder zurechtgekommen sind durch Buße und vielleicht auch durch begleitende Seelsorge. Und wir kennen hoffentlich alle unser eigenes Herz, die wir hier sind. Ich sage das nicht deshalb, sondern Hendricks forschte weiter nach den Ursachen. Diese Männer waren sehr verschieden, wie Männer eben verschieden sind und Frauen auch. Aber dann stellt er interessanterweise fest, drei Dinge hatten alle 246, die gefallen waren, gemeinsam. Drei Dinge, nämlich alle 246 mussten zugeben, dass sie einen zu lockeren Umgang mit dem anderen Geschlecht gepflegt hatten. Zu lockerer Umgang. Was meine ich damit? Zum Beispiel Mädchen oder Frauen nach dem Dienst nach Hause gefahren und dann noch eine Stunde lang mit ihnen im Auto sitzen geblieben und geplaudert. Glaubt ihr, dass das ungefährlich ist? Zu lockerer Umgang mit dem anderen Geschlecht. Dann alle 246 hatten die Einstellung, mir kann das nicht passieren. Die Bibel sagt, Hochmut kommt vor dem Fall. Und jetzt das Entscheidende, liebe Geschwister. Alle 246, oh, das ist ein bisschen dunkel, mussten zugeben, dass sie schon lange Zeit keine fruchtbare, stille Zeit mehr gepflegt hatten. Fruchtbare, stille Zeit heißt keine wirkliche, innige, persönliche Gemeinschaft mit dem Herrn, den eigenen Weinberg nicht gehütet. Hier lag die Wurzel. Das war die verborgene Wurzel, die niemand anders sah. Vielleicht hatten es nicht mal die Ehefrauen gesehen. Die sind da morgens in ihrem Büro verschwunden und die Frauen haben gedacht, oh, jetzt wird er seine Bibel lesen und beten. Ja, in Wirklichkeit hat er Bücher gelesen oder am Computer gearbeitet, E-Mails beantwortet und keine Zeit mit dem Herrn verbracht. Nicht mal die eigenen Ehefrauen hatten das gemerkt. Keine fruchtbare, stille Zeit mehr. Und jetzt, liebe Geschwister, wenn ihr eure Bibel noch aufgeschlagen habt, lesen wir noch Vers 18 und 19. Drei Dinge sollte der König Israels meiden, aber eines soll der unbedingt tun, Vers 18. Und es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreiches sitzt, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben, aus dem Buch, das den Priestern, den Leviten vorliegt, und sie soll bei ihm sein, und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, um alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnungen zu bewahren, sie zu tun, damit sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebt und er von dem Gebot weder zur Rechten noch zur Linken weicht. Was soll der jeden Tag tun? Alle Tage seines Lebens täglich auf die Stimme des Herrn hören, den eigenen Weinberg hüten, Gemeinschaft mit Gott pflegen, auf seine Stimme hören und ihm antworten im Gebet, mit Gott allein Zeit verbringen. Das sollte er tun. So hätte er seinen Weinberg hüten können. Wir sprechen über die Prioritäten, über das, was in unserem Leben Vorrang haben soll. Liebe Geschwister, es passiert nicht von heute auf morgen, dass Leute einmal in der Gemeinde waren und dann sind sie auf einmal weg. Natürlich, irgendwann sind sie weg. Aber wenn sie weg sind, dann hat es eine lange Vorgeschichte gehabt. Keiner fällt von heute auf morgen ab vom Glauben und will nichts mehr wissen. Das passiert nicht von heute auf morgen. Das hat immer eine lange Vorgeschichte, wenn Menschen die Gemeinschaft mit dem Herrn nicht gepflegt haben. Sind vielleicht noch in Versammlungen gekommen, haben noch ein bisschen mitgeholfen in der Gemeinde. Aber die persönliche Gemeinschaft mit Gott, manche kennen das gar nicht. Und manche machen das nur alle zwei, drei Wochen einmal, so Stippvisite bei Gott, anstatt täglich auf die Stimme des Herrn zu hören. Liebe Geschwister, wenn ich von stille Zeit spreche, dann meine ich nicht so etwas Technisches, dass wir die Uhr dahin legen und dann gucken wir, so jetzt muss ich 10 Minuten Bibel lesen und dann muss ich auch noch 10 Minuten beten, ja, und dann gucken wir, wann das endlich vorbei ist. Nicht so kalt, nicht so herzlos, nicht so technisch, sondern wir stehen doch in einer Beziehung zu Gott. Es ist doch der Gott unseres Lebens. Er hat uns doch errettet. Ihm verdanken wir doch alles, unser ganzes Leben, unser Sein, unser geistliches Leben, unsere Gemeinde, unsere Kinder, alles. Alles, was wir sind und haben, verdanken wir ihm, unserem Herrn. Und wir wollen doch mit ihm Gemeinschaft haben. So wie wenn zwei junge Leute sich kennengelernt haben und sie haben sich ineinander verliebt. Die wollen nichts lieber als Zeit miteinander verbringen. Ich weiß, das hat auch Höhen und Tiefen. Das ist nicht immer so, auch in meinem Leben nicht, dass ich immer nur darauf warte, oh, wann kann ich jetzt wieder Gemeinschaft mit Gott haben? Es gibt auch in meinem Leben Auf und Ab. Es gibt auch da Durststrecken. Es gibt Wüstenzeiten. Auch ich lese manchmal in der Bibel und es spricht mich nichts an. Ich kann nichts nehmen. Ja, es ist gerade so hinterher, als hätte ich was anderes gelesen. Vielleicht war ich aber auch einfach zu. Vielleicht war ich blockiert. Vielleicht wollte Gott mit mir sprechen und ich war einfach so besetzt innerlich. Ich konnte seine Stimme nicht hören. Und trotzdem lese ich die Bibel und trotzdem lese ich sie und freue mich, wenn der Herr mit mir redet. Liebe Brüder und Schwestern, auch ihr lieben jungen Leute, die ihr hier seid, es gibt eine ganz große Gefahr für alle Christen. Und die heißt so, der Teufel versucht, uns in ein Doppelleben zu ziehen. In ein Doppelleben. Nämlich, ich dachte früher, das ist mehr die Gefahr von Kindern und von so Jugendlichen im Alter bis so 20 Jahren, bis sie irgendwann heiraten. Ich dachte, das ist vor allen Dingen die Gefahr in dieser Zeit, dass sie in der Gemeinde fromm sind, dann sitzen sie alle da und hören brav zu und machen ganz nette Gesichter. Aber wenn man sehen könnte, was die zu Hause machen mit ihren Freunden auf dem Schulhof und zu Hause, was die für Filme gucken manchmal oder was die für Spiele spielen an dem Computer und was die sonst noch alles machen, ja, und was die da runterladen aus dem Internet oder von auf ihr Handy draufladen. Wenn man das alles sehen würde, dann kriegt man große Sorge um die Kinder und um die Jugendlichen. Aber das macht da gar nicht Halt. Auch Erwachsene sind in der Gefahr, in ein Doppelleben hineingezogen werden. Dass sie in der Gemeinde fromm sind, aber dann gibt es irgendwo einen Bereich in ihrem Leben, der ist nicht unter Gottes Herrschaft. Und das kann das sein, was wir eben gesehen haben. Andere sind in Gefahr, Macht auszuüben und andere zu drücken. Andere ist es vielleicht der Bereich der Sexualität, bei dem anderen Stolz, bei dem anderen das Geld, dass er immer wieder in Gefahr ist, krumme Sachen zu machen, Schwarzarbeit und solche Dinge. Ja, es gibt solche Grauzonen und das darf nicht sein. Der Teufel darf uns nicht in ein Doppelleben hineinziehen. Die Kinder nicht, die hier sind, die Jugendlichen und schon gar nicht uns Erwachsenen. Gar nicht. Und wir wollen das vermeiden, indem wir Zeit verbringen mit dem Herrn, indem wir unseren Weinberg hüten und aufrichtig mit ihm in Gemeinschaft leben. Ein Engländer, John Stott ist sein Name, in London, er hat einmal gesagt, das meistgekaufte Buch ist leider auch das am meisten vernachlässigte. Er meint die Bibel. Wahrscheinlich gibt es Zehntausende von Leuten, die zwar die Bibel kaufen, sie aber so gut wie nie lesen. Letztes Jahr war ich mit meinem Sohn in Italien. Ich glaube, ich habe es den Teilnehmern der Bibelschule erzählt. Und da wohnten wir in den Dolomiten auf einem Bergbauernhof. Mein Sohn und ich, es waren Osterferien, da konnte ich ihn mitnehmen, letztes Jahr Ostern. Und dann fragte ich die Bergbäuerin, 78 Jahre alt, eine Katholikin, wie sie im Buch stand, 10 Kinder geboren und großgezogen. Dann sage ich zu ihr, Frau Schönecker, haben Sie eine Bibel im Haus? Und jetzt passt auf Ihre Antwort. Ja, ich habe eine Bibel, aber ich lese nicht darin. Alle, die darin lesen, treten aus der katholischen Kirche aus. Mein Sohn musste sich das Lachen verkneifen, ja, als er diese Antwort hörte, aber die ist gar nicht zum Lachen. So geht es vielen. Sie haben eine Bibel zu Hause, aber sie lesen nicht darin. Und ich nehme an, wir alle haben eine Bibel zu Hause. Und dann sagt John Stott, jetzt spricht er über uns, nur wenige haben die eingeübte Gewohnheit, täglich die Bibel zu lesen und darüber nachzudenken. Täglich. Wenn ich jetzt fragen würde, wer unter uns diese Gewohnheit hat, diese eingeübte Gewohnheit, wer jeden Tag die Bibel liest, koste es, was es wolle, ob es regnet oder die Sonne scheint, ob es stürmt oder was auch ist, ob er im Krankenhaus liegt oder ob er zu Hause ist, ob er im Urlaub ist, wer jeden Tag seine Bibel liest, da würden einige ganz schön rote Ohren kriegen, ganz schön rote Ohren. Haben wir die eingeübte Gewohnheit, die Bibel zu lesen? Geoffrey Thomas, auch ein Engländer, sagt, du musst eifersüchtig über die Zeit wachen, die dir am besten passt und in der deine Gedanken frei vom lauten Alltag sind. Wann wird das wohl sein? ihr lieben jungen Leute? Wann wird das sein? Wann kann man am besten die Bibel lesen, wo die Gedanken noch frei vom lauten Alltag sind? Am Ende eines Tages, am Abend, nach ungezählten Begegnungen, Telefonaten, E-Mails, Stress, was alles war an einem Tag, ja? Da soll man noch aufnehmen können. Da kann ich nicht mehr viel aufnehmen am Abend eines Tages. Wann sind unsere Gedanken frei vom lauten Alltag? Am Morgen, wenn wir geschlafen haben, dann, wenn wir aufstehen, uns frisch machen und dann unsere Bibel aufschlagen und lesen. Ich bin sehr barmherzig mit den Bäckern, die manchmal schon um 4 Uhr in der Backstube sein müssen oder noch früher am Wochenende. Ich bin sehr barmherzig. Ich glaube kaum, dass man nachts um 1:30 aufstehen kann und dann noch lange stille Zeit halten kann. Die müssen einen anderen Zeitpunkt finden, wo sie ihre Bibel lesen, ja? Aber wenn wir nicht später oder umgekehrt, wenn wir nicht früher als 5.30 Uhr aufstehen müssen, vielleicht sogar nach 5.30 Uhr, erst um 6, um 6:30, dann sollten wir eine Viertelstunde finden, um die Bibel zu lesen, bevor wir aus dem Haus gehen. Ohne Gebet und Gottes Wort gehen niemals aus dem Hause fort. Das ist kein Aberglaube. Wir denken nicht, dass dann uns irgendwie was passiert, ja, dass dann wir gleich einen Unfall haben oder Misserfolg oder so. Nein, nein, das ist kein Aberglaube. Das ist eine geistliche Grundregel. Ohne Gebet und Gottes Wort gehen niemals aus dem Hause fort. Das sollten wir uns einprägen. Auch ihr Kinder, ihr Jungs, alle, die ihr schon lesen könnt und Mädchen, lest eure Bibel. Am Morgen. Ich weiß, am Morgen ist jede Minute kostbar. Klar, ich sehe das bei meinen Kindern, ja, wie kostbar da jede Minute ist. Aber trotzdem, ich bin da sehr hinter ihnen her, ja, dass sie es einüben, am Morgen ihre Bibel zu lesen und darüber nachzudenken und wenigstens kurze Gebetszeit zu haben. Wenn du sagst, ja, ich mache das aber am Nachmittag oder am Abend, gut, du musst dein Leben leben, aber bitte denk darüber nach, ob da deine Gedanken wirklich frei vom lauten Alltag sind. Und dann sagt Thomas, die Selbstverleugnung, die du für deine tägliche stille Zeit benötigst, bleibt eine andauernde Pflicht für jeden Christen. Hier spricht er von Selbstverleugnung. Was ist das denn? Davon wird heute fast gar nichts mehr gesagt. Heute hört man dafür umso mehr von Selbstliebe, Selbstannahme, Selbstverwirklichung, Selbstbewusstsein, all diese Worte. Aber es gibt nur ein Wort in der Bibel mit Selbst, was positiv gefüllt ist, und das ist Selbstverleugnung. Was ist das? Selbstverleugnung, habe ich mal gelesen, ist eine Verhaltens- oder Handlungsweise gegen eigene Gefühle, gegen eigene Wünsche und persönliche Bedürfnisse zugunsten einer anderen Person oder Angelegenheit. Und da stelle ich mal mein Ich mit seinen oft überspannten Wünschen zurück. Es ist nicht leicht, am Morgen aufzustehen, wenn man vielleicht ja einfach nur 5 Stunden Schlaf hatte oder 6 Stunden. Manchmal ist man sehr müde am Morgen. Das kostet Überwindung. Aber mich hat das Wort unseres Herrn an Petrus schon oft beschämt, wenn er zu ihm sagte, könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Und ich habe festgestellt, es ist schwer, eine Stunde in der Stille zu verbringen. Ich bin auch ein Mensch, der gerne arbeitet, der gerne die Ärmel hochkrempelt und etwas anpackt. Ich bin viel lieber Martha als Maria. Ich bin viel lieber einer, der etwas tut, als wie Stille zu sitzen, die Bibel zu lesen, darüber nachzudenken. Dann fallen mir schon viele Sachen ein, die ich noch tun muss, erledigen muss. Und ich muss mir oft einen Zettel hinlegen, wo ich diese Dinge aufschreibe, damit ich sie aus dem Kopf habe und nicht abgelenkt bin. Ich bin viel lieber Martha als Maria. Und ich denke, es geht euch auch so. Aber das ist Selbstverleugnung. Und ich muss hier noch etwas sagen, den jungen Leuten. Ihr jungen Leute, wenn ihr Probleme habt mit eurer stillen Zeit, dann denkt mal darüber nach, wann ihr am Abend ins Bett geht. Die stille Zeit fängt schon am Abend an. Ich kann nicht abends bis um 1:30 in der Nacht rumtrödeln. Ich könnte gut um 11 Uhr im Bett liegen, um 23 Uhr, dann trödel ich noch bis 1:30 irgendwas, ich mache gar nichts Falsches, aber ich trödel einfach rum und ich weiß genau, am nächsten Morgen um 6 Uhr muss ich aufstehen. Ja, nach 4,5 Stunden ist man nicht ausgeschlafen, das geht nicht. Dann ist vielleicht der Geist willig, aber das Bett ist warm, ja, und dann ist die stille Zeit ganz, ganz still und dann bleibt man liegen und wieder stolpert man in den Tag ohne Gottes Wort und ohne Gebet. Und darum, bitte denkt darüber nach, ich habe mir angewöhnt, wenn es irgendwie geht, um 22 Uhr schlafen zu gehen, gestern Abend war es ein bisschen später, aber Bruder Johann, es war keine 23 Uhr, da waren wir weg, ja. Da habe ich in meinem Zimmer gelegen und auch bald geschlafen. Lieber am Morgen früh aufstehen, 5.30 Uhr, wenn es draußen hell wird, raus aus dem Bett und die Bibel lesen und Zeit mit dem Herrn verbringen. Das ist mir lieber. Warum ist eine tägliche stille Zeit so wichtig? Lasst mich diesen Gedankengang abschließen mit diesen beiden Aussagen. Warum ist das so wichtig, den Weinberg zu hüten? Erstens, damit Gott durch sein Wort täglich zu mir reden kann. Gott will mit mir reden. Er ist mein Vater im Himmel. Er ist daran interessiert. Er will mir Kraft geben für den Tag. Ich kann nicht ohne Gottes Wort leben. Ich brauche es als Kraftnahrung für mein Leben. Ich brauche es, damit ich bewahrt bleibe. David sagt, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Ich brauche das Wort Gottes und ich möchte ihm Gelegenheit geben, zu mir zu reden. Ich weiß, dass Gott auch durch Menschen zu mir reden kann, vielleicht sogar durch Ungläubige. Ich gehe manchmal in den Keller und haue mir den Kopf an und dann hat Gott zu mir geredet. Dann fällt mir ein, was ich gerade gedacht habe. Ja? Und dann sage ich, danke Herr, dass du mir diese Lektion gegeben hast. Ja? Das war gerade gar nicht gut, was ich da gedacht habe. Also, Gott kann zu mir reden, auch durch den Alltag, aber zuerst und vor allen Dingen redet Gott durch sein Wort zu mir. Und das Zweite, warum ist die stille Zeit so wichtig? Damit ich mich ihm jeden Morgen neu ausliefern kann. Schaut, am Morgen beginnt ein neuer Tag und dann liegen 12, 14, 15, 16 Stunden vor mir und die kann ich so oder so verbringen. Ich kann die für mich selber leben. Ich kann die sogar der Welt und der Sünde geben. Ich kann dem Teufel dienen an diesem Tag. Ich kann aber auch dem Herrn dienen und mich ihm ausliefern. Und guckt mal, diese mazedonischen Christen in Nordgriechenland, von denen sagt Paulus, sondern sie, diese mazedonischen Christen, gaben sich selbst zuerst dem Herrn. Und dann haben sie von dem wenigen, was sie hatten, die waren bettelarm, noch eine große Sammlung zusammengelegt und die hungernden Christen in Judäa unterstützt. Warum haben sie das gemacht? Weil sie sich selbst zuerst dem Herrn gegeben haben. Du sagst, ja, ja, das habe ich auch getan. Am Tag meiner Bekehrung habe ich mich dem Herrn ausgeliefert, übergeben und anvertraut. Okay, das hast du getan. Aber glaubst du, dass dann dein geistliches Leben automatisch läuft? Jeden Morgen neu darfst du dich ihm wieder zur Verfügung stellen, in dem Sinn. Ich bete oft am Morgen Worte, die ich von meinem väterlichen Freund und Lehrer William MacDonald gehört habe. Er hat gebetet, Herr, lebe du heute dein Leben durch mich und ziehe du andere Menschen zu dir. So bete ich oft am Morgen, wenn ich ihm meinen Tag weihe. Dann sage ich, Herr, lebe du heute dein Leben durch mich, das Leben des Auferstandenen. Herrn Jesus, lebe dein Leben durch mich und ziehe du andere Menschen zu dir. So darf man am Morgen beten, ihr lieben Geschwister, ihr lieben jungen Leute, ihr Kinder. Am Morgen sagen, Herr Jesus, bewahr mich heute vor Sünde. Hilf, dass ich heute mit dir und für dich leben kann. Amen. Ja, so ein Das war noch nicht das Amen der Predigt, falls jetzt schon jemand aufgewacht ist. Ja, ist noch nicht so weit. Dauert noch ein paar Minuten. Ich habe noch ein Drittel. Zwei Drittel haben wir schon bewältigt. Ich möchte euch gerne in dem dritten Drittel meiner Botschaft heute Abend, möchte ich euch noch sagen, wie ich persönlich versuche, meinen Weinberg zu hüten. Ich kann euch sagen, liebe Geschwister, ich bin sehr viel unterwegs. Ich habe viele Aufgaben, ich sage das nicht, um mich zu rühmen, ich sage nur einfach, wie mein Leben aussieht. Das hat mir Gott anvertraut und bisher durfte ich das auch mit seiner Hilfe so bewerkstelligen und bewältigen. Ich habe ein sehr turbulentes Leben. In unserer Familie geht es auch turbulent zu. Wir haben viele Gäste, ein Kommen und Gehen bei uns zu Hause und viele Aufgaben. In der Gemeinde helfen wir mit. Wir haben keine Langeweile. Bei Blocks ist immer was los. Ja? Und jetzt möchte ich euch sagen, wie ich trotzdem versuche, meinen Weinberg zu hüten. Meine Beziehung mit dem Herrn. Ich sage euch jetzt meine Grundsätze. Wenn ihr das hört, dann denkt ihr vielleicht, aha, der Wilfried, das ist so ein ganz strukturierter Mensch, der macht so alles nach Grundsätzen, der steht immer zur selben Zeit auf, dann liest er seine Bibel, dann macht er das und montags macht er das und mittwochs das, ja. Ganz so ist es nicht. Von Natur aus bin ich nicht so strukturiert, meine Frau, die ist so strukturiert, ja, wenn ihr die kennenlernen würdet, die ist mehr so, ich bin eher jemand, der heute das machen könnte und morgen das, ja, so nach dem Motto, das einzig Beständige ist der Wechsel. Ich bin mehr so jemand und ich musste gerade lernen, dass ich nach Grundsätzen leben muss, nach Prinzipien. Und die will ich euch jetzt nennen. Nämlich, erster Grundsatz. Als ich vor 27 Jahren und 6 Monaten zum Glauben kommen durfte, da hatte ich lange genug ohne Bibel gelebt. 22,5 Jahre ohne Bibel. Und dann habe ich mir gesagt, schon kurze Zeit nach meiner Bekehrung wurde mir das klar. Herr, ich möchte keinen Tag meines Lebens mehr ohne Stille vor dir leben. Keinen Tag meines Lebens. Inzwischen sind 27,5 Jahre vergangen. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe oft versagt. Ich habe viel falsch gemacht. Ein paar Mal sind mir alle Sicherungen durchgebrannt, ja. Ich habe wirklich genug meinem Herrn auch Kummer gemacht, ja, und bin dankbar für seine Vergebung und für seine Geduld mit mir und seine Treue. Aber ich kann euch allen bezeugen, es hat in diesen 27 Jahren und 6 Monaten keinen einzigen Tag gegeben, wo ich nicht meine Bibel gelesen hätte und Zeit der Stille mit Gott verbracht hätte. Okay, ich war nicht im Krankenhaus auf der Intensivstation, wo ich hätte keine Bibel lesen können. Ich war auch nicht im Gefängnis, wo man mir die Bibel weggenommen hatte. Ich konnte jeden Tag meine Bibel lesen. Und das möchte ich auch mit Gottes Hilfe weiterhin tun. Solange ich Augenlicht habe und die Gesundheit, um die Bibel lesen zu können, solange ich nicht im Gefängnis stecke, wo man mir die Bibel weggenommen hat, möchte ich sie jeden Tag lesen. Das ist mir wichtig. Das mache ich aus Überzeugung. Das mache ich aus Einsicht. Nicht, weil mich irgendjemand dazu zwingt. Nicht, weil das eine fromme Pflichtübung ist. Das ist keine katholische Übung. Sondern aus Einsicht. Ich möchte mit meinem Herrn Gemeinschaft pflegen. Ich möchte ihm Gelegenheit geben, dass er zu mir reden kann. Und möchte ihm antworten darauf im Gebet. Wir alle, oder vielleicht die Kinder noch nicht, aber jetzt hört ihr Kinder auch von Hudson Taylor. Wir Erwachsenen haben alle schon von ihm gehört. Das war ein Engländer, ein Arzt, der als Missionar nach China ging. Und dann hat er in China gelebt. Übrigens, als ich 29 Jahre alt war, predigte ich in einer Versammlung. Und da spielte ein Bruder das Klavier. Der war im zarten Alter von 100 Jahren. Und dieser alte Bruder, der 100-jährige Missionsarzt Dr. Ernst Witt, der war als junger Arzt mit 21 Jahren nach China ausgereist und hatte noch 2 Jahre mit Hudson Taylor zusammengearbeitet. Ihr seht, Hudson Taylor, das ist so weit weg, 1832, ja. Aber jetzt habe ich ihn in unsere Nähe geholt. Ich kannte noch jemanden, der Hudson Taylor persönlich kannte. Also ist noch gar nicht so weit her, 1905 gestorben, dieser Mann. Und er wurde am Ende seines Lebens gefragt, Bruder Taylor, was war denn für dich das Schwerste in all den Jahren der Missionsarbeit in China? Wenn ihr seine Lebensgeschichte ein wenig kennt, 2-mal haben ihm die Chinesen alles angezündet. Er hat seine Frau dort begraben. Er hat ein Kind dort begraben. Die anderen Missionare haben ihn abgelehnt, weil er in das Inland von China ging. Ja? Und dann wurde er gefragt, was war das Schwerste? Und jetzt schaut mal, was er geantwortet hat. Dann sagt er diesen Satz. Das Schwerste für mich war, an einem persönlichen, fortlaufenden Bibelstudium zu bleiben. Schaut mal, wie er das ausdrückt. Ein persönliches, fortlaufendes Bibelstudium. Nicht nur die Brüder, auch die Schwestern. Meine Frau, die studiert jeden Tag die Bibel, die liest nicht nur mal schnell so einen Abschnitt, die denkt darüber nach, die macht sich da Gedanken, die notiert das, die liest in einem Lexikon nach, die macht ein Bibelstudium und ich möchte das auch tun. Ein persönliches, fortlaufendes Bibelstudium. Nicht nur mal so schnell durch die Bibel blättern, ihr lieben Brüder. Vor allem, wenn ihr am Wort dienen wollt in der Gemeinde. Wo soll das herkommen, die Speise? Aus einem persönlichen, fortlaufenden Bibelstudium. Und als ich das las von Hudson Taylor, dass das für ihn schwer war, da habe ich gedacht, da muss ich mich gar nicht schämen, wenn es auch für mich schwer ist. Ich habe nicht gesagt, dass es leicht ist. Es ist nicht leicht, geistlich dran zu bleiben, jeden Tag seinen Weinberg zu hüten. Aber wir wollen es tun. Zweiter Grundsatz, tägliche Gebetsgemeinschaft mit meinem Ehepartner. Natürlich kann diesen Grundsatz nur derjenige leben, der verheiratet ist. mit einem gläubigen Ehepartner. Wenn nur der eine gläubig ist, dann wünscht er sich das sehr, dass er mit dem anderen beten könnte, aber es geht ja nicht. Der andere ist ja ein Weltmensch. Und darum heiratet auf gar keinen Fall ganz bewusst als Gläubige einen nichtgläubigen Partner. Auf gar keinen Fall. Wenn beide ungläubig sind und einer kommt später zum Glauben, das ist was anderes. Aber auf gar keinen Fall lieber ledig bleiben, als einen nichtgläubigen Partner zu heiraten. Aber nehmen wir an, beide sind gläubig. Selbst dann ist es für viele Ehepaare nicht selbstverständlich, dass sie miteinander beten. Was meint ihr, wie viele Frauen mir gesagt haben, ich würde so gerne mit meinem Mann beten, aber er will nicht. Ich habe ihn schon so oft gebeten und ihm das signalisiert, er will nicht. Das ist so traurig. Manchmal liegt es an den Schwestern. Dann wollen die Brüder mit den Schwestern beten und die Schwester versagt sich und sagt, nee, will nicht, bin müde, habe Kopfschmerzen, habe keine Lust, bete mit deinen Brüdern, ich bete nicht mit dir. Manchmal ist es so rum. Aber wie dem auch sei, ihr lieben gläubigen Ehepaare, warum schätzt ihr das nicht als großes Vorrecht? Meine Frau und ich, wir lassen keinen Tag verstreichen, wo wir nicht zusammen gebetet haben. Am Morgen normalerweise, wenn ich zu Hause bin, und auch am Abend, bevor wir schlafen gehen. Wir beten zusammen. Das Gebet soll sich wie eine Klammer um unseren Tag schließen. Und liebe Brüder, an der Stelle muss ich etwas sehr Ernstes sagen. Ich glaube, ganz schlimm ist es, wenn Brüder dann in der Gemeinde aufstehen und die ganze Gemeinde im Gebet leiten und zu Hause haben sie schon jahrelang nicht mehr mit ihrer Ehefrau gebetet, mit ihrer gläubigen Ehefrau. Das ist nicht in Ordnung. Ich glaube, das ist Gott ein Gräuel, so etwas. Das ist nicht in Ordnung. Da stimmen die Prioritäten nicht. Das geistliche Leben muss immer von innen nach außen gehen. Und die engste Gemeinschaft ist mit dem Herrn und die zweitengste, die wir haben, ist mit unserem Ehepartner. Und darum bitte, seht es als Vorrecht. Und wenn ihr es irgendwie verloren habt, nehmt euch heute Abend wieder vor, ihr gläubigen Ehepaare, und ihr, die ihr noch die Hochzeit vor euch habt, sagt, um jeden Preis will ich einen Mann heiraten, der beten kann mit mir, und eine Frau, die beten kann mit mir, und ich will jeden Tag mit ihr zusammen geistliche Gemeinschaft haben. Ich tausche auch oft aus mit meiner Frau über das, was sie in der Bibel entdeckt hat oder was ich entdeckt habe, und darüber reden wir. Damit bin ich bei dem dritten Grundsatz. Ich spreche vom Hüten des eigenen Weinbergs. Das setzt sich in konzentrischen Kreisen von innen nach außen fort. Die engste Beziehung ist zu Gott und dann zu meinem Ehepartner und dann auch zu den Kindern, wie wir gleich sehen werden. Regelmäßige, bewusste Kommunikation mit meinem Ehepartner. Ja, das ist so ein Thema mit der Kommunikation, ja. Das ist so ein Thema. Ich habe das ja vor 2 Wochen auch angesprochen, als ich hier nachmittags über Ehe gesprochen habe, auch über das Thema Kommunikation. Ein Ehepaar sollte eine halbe Stunde am Tag miteinander reden. Und wenn es eben erst ist, wenn die Kinder abends zu Bett gegangen sind. Meine Frau, ich liebe es, mit ihr zu sprechen. Ja, ich freue mich schon darauf, morgen Abend mit ihr spazieren zu gehen und ihr zu erzählen, was ich hier erlebt habe in Neuwied. Und sie erzählt mir, was sie erlebt hat. Wir haben heute nur kurz telefoniert miteinander. Das war viel zu kurz, ja, weil es einfach nicht geht von auswärts. Aber ich freue mich schon darauf, wenn wir morgen wieder kommunizieren können. Ihr lieben Brüder und Schwestern, schätzt das hoch ein. Wenn das nicht gepflegt wird in der Ehe, dann sucht sich der Ehepartner einen anderen Gesprächspartner. Ja? Dann hat der Mann eine Arbeitskollegin, mit der er plötzlich über persönliche Dinge redet. Oder die Frau hat einen anderen Nachbarn oder einen Arbeitskollegen. Und das darf nicht sein. Und schon kriegt der Teufel da irgendwelche Finger ins Spiel. Und das wollen wir nicht. 4. Grundsatz. Eine bewusste, offene Beziehung mit meinen Kindern. Eine offene Beziehung mit meinen Kindern. Was meine ich damit? Das dürfen die Kinder ruhig hören, die hier sind. Ich meine damit, dass ich gerne mit meinen Kindern über alles sprechen möchte. Wirklich, dass wir eine offene Beziehung haben möchten. Von mir aus, ich spreche mit meinen Kindern gerne und über alles. Und bis jetzt haben wir auch den Eindruck, dass unsere Kinder uns keine Dinge verheimlichen, dass sie mit uns reden. Das ist für mich nicht selbstverständlich. Als ich 14 Jahre alt war, haben meine Eltern mich verloren. Das war nicht ihre Schuld, das war meine Schuld, weil ich meinen Eltern nicht mehr sagte, was da in mir vorging, was ich mit meinen Freunden gemacht habe damals. Ja? Und so haben sie mich verloren und es hat nur noch 2 Jahre gedauert, dann war ich ganz weg und wollte mit Christentum und Bibel und Gott und Gemeinde nichts mehr zu tun haben. Und es hat einen langen Umweg gegeben, bis ich 22,5 Jahre war und durch Gottes Güte dann doch noch zu ihm finden durfte. Aber ich bedauere das heute sehr. Da habe ich die Weiche falsch gestellt. Ich habe die Beziehung zu meinen Eltern einfach abgestellt von meiner Seite her, habe ihnen nicht mehr vertraut, habe nicht mehr offen mit ihnen gesprochen, habe Heimlichkeiten gehabt vor ihnen. Und darum möchte ich gerne mit meinen Kindern eine bewusste, offene Beziehung haben. Ihr Kinder, es gibt gute Geheimnisse, die muss man bewahren. Aber es gibt schlechte Geheimnisse, wo man Dinge Böses getan hat, gestohlen hat, gelogen hat, anderen Schaden zugefügt hat. Die dürfen wir nicht für uns behalten. Die müssen wir unseren Eltern erzählen, schlechte Geheimnisse. Und darum bewusste, offene Beziehung mit meinen Kindern. Das setzt aber auch Zeit voraus, Zeit mit den Kindern. Ihr lieben Väter, ihr lieben Mütter, wir haben sie nur ein paar Jahre. Wie geht das so schnell vorbei? Unsere sind jetzt fast 19 und fast 16. Ja, unser Sohn wird nächstes Jahr aus dem Haus gehen, die Tochter 2 Jahre später oder 3 Jahre später, dann sind sie weg. Dann haben wir sie 20 Jahre etwa gehabt zu Hause und dann ist unser Einfluss fast vorbei. Ja, natürlich können wir noch für sie beten, das werden wir weiter tun, aber direkten Einfluss haben wir dann nicht mehr auf sie. Und wir wollen diese Zeit nutzen, wir wollen Zeit mit ihnen verbringen. Meine Frau und ich, wir haben jeden Sonntagabend mit unseren Kindern einen Familienabend. Montags haben wir Eheabend, das wisst ihr schon. Sonntags Familienabend. Ja, das ist uns sehr wichtig. Wenn ich nach Hause komme, morgen Abend werden wir zusammen etwas Gutes essen und morgen Abend werden wir dann auch miteinander einen Kurs durchnehmen. Wir lesen entweder ein Kapitel in der Bibel oder wir arbeiten gerade einen Jüngerschaftskurs durch mit unseren Kindern, werden wir ein Kapitel durcharbeiten und danach machen wir Spiele. Wir sind ja so konservative Leute, wir haben keinen Fernseher. Auch Hiesige haben manchmal keinen Fernseher, ja. Wir haben keinen und unsere Kinder sind einverstanden damit. Das hat man ganz, ganz selten, haben sie mal gefragt, warum haben wir eigentlich keinen Fernseher? Die sind heute stolz darauf, dass wir keinen haben. Und wir machen dann Spiele mit ihnen. Uno und Skippo und Mensch, ärgere dich nicht. Und solche Spiele, das macht unseren Kindern Spaß und uns auch. Und was wir auch haben, wir haben so einen Tischkicker. Ja, das haben wir uns als Familie zugelegt. Das ist auch nicht so teuer. Und dann machen wir zusammen, alle vier, ja, spielen wir mit dem Tischkicker. Da haben wir auch große Freude oft mit und Spaß. Ja, wir verbringen Zeit. Der Sonntagabend gehört unseren Kindern. Und einmal im Monat nehme ich mir ein Kind alleine. Mal meinen Sohn alleine, mal meine Tochter alleine. Gehe mit ihnen Eis essen. Gehe mit ihnen irgendwo hin. Früher, meine Tochter hat gerne gesehen, wenn die Ponys da geritten sind und longiert haben und so, bin ich mit ihr dahin gegangen. Aber nicht allein deswegen, sondern um mit ihnen zu reden, um mit ihnen Zeit zu verbringen. Mit meinem Sohn spiele ich, wenn ich zu Hause bin, fast jeden Tag mindestens ein Schach. Wir spielen gerne Schach und ungefähr jedes 10. Spiel gewinne ich auch noch gegen ihn. Ja, aber macht nichts, wir spielen gerne Schach. Da reden wir nicht so viel dabei, aber wir machen etwas zusammen. Wir beide, Vater und Sohn. Und ihr lieben Väter, glaubt mir, es hat noch nie ein Vater auf dem Sterbebett gelegen, der gesagt hätte, ich wünschte mir, ich hätte noch mehr Zeit im Büro verbracht. Ja, oder in der Werkstatt. Und nicht mal in der Gemeinde, werden wir dann sagen, sondern wir wollen in der Gemeinde dem Herrn dienen, aber nicht auf Kosten der Zeit mit unseren Kindern. Es muss eine Möglichkeit geben, dass wir auch mit ihnen Zeit verbringen, als Ehepaar zusammen, aber auch mit den Kindern. 5. Grundsatz, wir sind gleich zu Ende, für Ausgleich und sportliche Betätigung sorgen. Das mit der sportlichen Betätigung, das muss man nicht übertreiben, ja. So ein paar junge Leute, denen muss ich jetzt sagen, du musst nicht gleich 200 Kilometer Fahrrad fahren, ja. Du musst nicht gleich 40 Kilometer laufen. Du kannst auch mal 5 Kilometer laufen und mal 10 Kilometer Fahrrad fahren. Aber ein bisschen Ausgleich und sportliche Betätigung tut uns allen gut. Das gehört auch zu unserem Weinberg, auf unsere Gesundheit achten. Es gibt manche Krankheiten, die können wir nicht verhindern. Die kommen so oder so. Aber schaut mal, diesen Satz hier, den habe ich mir jahrelang, hing der über meinem Schreibtisch. Das ist ein böser Satz, den hatte ich mir aber selbst dahingehängt. Ja? Da stand, wer jetzt keine Zeit für Gesundheit investieren will, der wird später vielleicht mehr Zeit für Krankheit aufbringen müssen. Zum Glück stimmt dieser Satz nur zur Hälfte. wie ich eben schon angedeutet habe, manche Krankheiten können wir nicht verhindern. Die sind schon in unseren Genen drin. Wir kriegen Rheuma oder noch schlimmere Krankheiten, ja, die kommen. Aber die sogenannten Wohlstands- und Zivilisationskrankheiten durch zu falsche Ernährung und vor allen Dingen zu wenig Bewegung, zu wenig auch mal Sport, ja, Bewegung muss ja nicht irgendwie was Teures sein, kann ja Wandern sein. Und oder schwimmen oder Radfahren oder so etwas, was gar nicht viel kostet. Und das gehört mit zu unserem Weinberg. Liebe Geschwister, mir sitzt ein Satz im Nacken von einem Schotten, Robert Murray McChain. Ich kannte diesen Mann nicht, der schon im vorletzten Jahrhundert hat er gelebt. Aber der lag auf dem Sterbebett, da hat er diesen Satz gesagt. Gott hat mir ein Pferd gegeben, aber ich habe es zugrunde geritten. Warum hat er das gesagt? Er lag mit 29 Jahren schon auf dem Sterbebett und war am Ende seiner Kräfte. Er hatte Tag und Nacht gearbeitet. Er hatte die Kerze an beiden Enden angezündet. Das kann man machen, dann brennt die schneller. Er hatte seine Lebenskraft verbraucht. Er hatte erkannt, die hätte für mehr Jahre reichen sollen. Kein Ruhetag, Tag und Nacht gearbeitet. Und das rächt sich, wenn man noch so 25 ist oder 35, dann geht das alles. Dann denkt man, das kann man wegstecken wie nichts. Aber irgendwann kommt die Quittung dafür und es geht eben nicht. Und dieser Mann sagte, Gott hat mir ein Pferd gegeben, er meinte sein Leben, seine Lebenskraft, aber ich habe es zugrunde geritten und das möchte ich nicht. Ich habe auch Respekt vor Gehörsturz und vor Herzinfarkt und vor diesen Dingen, weil ich habe nicht auf der faulen Haut gelegen die letzten 25 Jahre meines Lebens. Ich habe großen Respekt davor. Aber ich habe das verstanden und ich möchte ein Minimum an Ausgleich und sportlicher Betätigung haben. Das mache ich am Montagnachmittag mit meiner Frau zusammen. Gehen wir da Radfahren, ja? Und haben wir Bewegung. Das muss sein. Wir müssen das einplanen, sonst kommt es nicht vor. Was man nicht plant, kommt nicht vor. Sonst kommen andere Dinge, die sich da reindrängen. Letzter Grundsatz. Dienst zu sagen, nur nach Prinzipien. Keine Sorge, jetzt gehen nicht wieder viele Fenster auf. Ich will nur sagen, man muss nicht alle Dienste tun, um die man gefragt wird. Ich musste das lernen. Früher, wenn eine Anfrage an mich kam, habe ich die ganz automatisch aus Gottes Hand genommen. Dann später musste ich lernen, auch zu prüfen. Nicht alles, was so an einen herangetragen wird, muss man wirklich tun. Auch nicht in der örtlichen Gemeinde muss man alles tun. Wenn du keine Stimme hast, dann musst du nicht im Chor singen. Und wenn du nicht predigen kannst, wenn du nicht die Gabe hast zum Predigen, dann musst du nicht predigen. Manche Brüder meinen, sie hätten schon die Gabe des Predigens, die Leute hätten nicht die Gabe des Zuhörens. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, ja, diese eigenartige Interpretation. Aber ihr versteht, man muss nicht alle Dinge tun in der Gemeinde. Nur, wenn der Bruder Thyssen und der Bruder Siebert demnächst fragen, wer mithelfen wird, die Gemeinderäume zu putzen, dann sagt ja nicht, der Wilfried Block hat gesagt, man soll nicht alle Dienste tun in der Gemeinde, ja. Man soll auch mal Nein sagen. Das habe ich nicht gemeint. Wisst ihr, wo man den harten Kern einer Gemeinde erkennt? In der Gebetsstunde und auf der Putzplanliste. Ihr lieben älteren Geschwister über 70, euch meine ich nicht, ja. Ihr habt schon genug geputzt in eurem Leben. Euch meine ich nicht. Ich meine die Jungen, die nicht wissen, wohin mit ihrer Kraft. Die könnten ruhig mal helfen bei diesen Aufgaben. Das ist eine geistliche Haltung. Also Dienst zu sagen nur nach Prinzipien. Ich musste lernen und ich bin noch dabei, es zu lernen. Das Wörtchen Nein ist das zeitsparendste Wort, das es überhaupt gibt. Man muss es nur an der richtigen Stelle sagen. Und ich bin ein sehr gutmütiger Mensch. Das ist nicht meine Stärke, das ist eine meiner größten Schwächen. Ich kann sehr schwer Nein sagen, ja. Ich habe auch so ein bisschen österreichisches Blut in meinen Adern wahrscheinlich, ja. Ihr wisst, die Österreicher können nicht Nein sagen. Und mir fällt es auch sehr schwer, wenn eine Gemeinde, da ruft jemand an, ein Bruder, und sagt, kannst du nicht 2007 noch kommen? Dann sage ich, Bruder, ich habe 2008 keinen Termin mehr im Kalender. Aber ja, doch, wir brauchen dich, da musst du noch kommen. Kannst du nicht noch irgendwo einen Abend kommen? Dann sage ich, weißt du was, es geht nicht, aber wenn du gar niemand anderen findest, dann kannst du mich doch noch anrufen. Ja, was passiert? Der findet natürlich keinen anderen, dann ruft er mich doch noch an, ja. Und dann muss ich da auch noch hin, obwohl eigentlich mein Kalender voll war. Und das ist meine Gutmütigkeit, die bringt mich manchmal in Schwierigkeiten und dann tue ich Dinge, die vielleicht gar nicht nach dem Willen Gottes sind. Das muss ich lernen, da konsequent zu sein, Dienst zu sagen, nur nach Grundsätzen. Stimmt der Rahmen der Veranstaltung? Kann ich dort wirklich meine Gaben einbringen? Kann ich diesen Dienst tun, ohne dass andere Dinge darunter leiden, dass mein Weinberg darunter leidet, meine Beziehung zum Herrn, zu meiner Ehefrau, zu meinen Kindern? Ich muss schließen. Liebe Geschwister, wir sind ausgegangen von diesem Wort und ihr habt vielleicht gedacht, na, das ist aber ein seltsames Wort für unser Gemeindejubiläum. 15 Jahre wollen wir an diesem Wochenende dem Herrn danken und die Ehre geben. Ich habe euch gesagt, ich möchte euch gerne ein richtungsweisendes Wort mitgeben für den weiteren Weg. Und ich wünschte, dass ihr dieses Wort heute Abend aufgenommen hättet. Auch die Kinder, die hier sind, die schon etwas älter sind, die Jugendlichen, die Erwachsenen, die Gäste, die heute Abend hier sind. Schaut, die Schulamit sagt, meiner Mutter Söhne setzten mich als Hüterin der Weinberge ein. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Nicht gehütet. Dass das niemand bekennen müsste am Ende unseres Lebens. Wenn heute Abend jemand ehrlich vor Gott erkannt hat, oh, in der letzten Zeit ging es bei mir so turbulent zu. Ich musste einen beruflichen Lehrgang machen, eine Fortbildung. Ein Kind ist in die Familie gekommen. Wir sind gerade dabei, ein Haus zu bauen. Eine medizinische Maßnahme. Ich war in Kur. Ich weiß, wie turbulent das Leben ist. Ich weiß, wie turbulent. Aber ich bitte dich, wenn du heute Abend gemerkt hast, du hast dein Weinberg vernachlässigt in der letzten Zeit, kaum noch stille Zeit mit dem Herrn, die Bibel nicht mehr gelesen, keine Gebetszeit mehr, einfach geistlich schludern lassen, dein Leben. Mach heute Abend einen Stopp auf dieser abschüssigen Bahn, praktiziere einen Stopp und sage, Herr, danke, dass du mich aufgerüttelt hast. Ich möchte von jetzt ab wieder ganz konzentriert meinen Weinberg hüten, ganz konzentriert die Gemeinschaft mit dir verbringen. Und schaut, das ist das letzte Bild, was ich zeige. Das Hohelied schließt nicht ohne, dass hier diese Aussage gesagt wird. In Kapitel 8, Vers 12, ganz am Ende des Hohenliedes, heißt es, meinen eigenen Weinberg habe ich vor mir. Wenn ihr eine gute Bibelübersetzung habt, eine wortgetreue, dann steht es so da. Und ich kann euch versichern, es steht wirklich so da im Hebräischen. Meinen eigenen Weinberg habe ich vor mir. Da hatte doch jemand etwas gelernt. Am Anfang, mein Weinberg habe ich nicht gehütet. Am Ende, meinen Weinberg habe ich vor mir. Und ich wünschte euch, liebe Geschwister, jedem Einzelnen, jedem persönlich, dass er nach Hause geht, jetzt in die nächsten Schritte, die vor uns liegen, mit der Aussage, meinen Weinberg habe ich vor mir. Ich möchte meinen Weinberg hüten. Ich möchte nicht abrutschen, geistlich, und eines Tages bekennen müssen, ich bin weg, ich bin ganz weg, geistlich weg. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo Sie ihn hingelegt haben. Ja, ich habe meinen Herrn verloren. Ich möchte nicht, dass das passiert. Und ich möchte auch nicht, dass es der Gemeinde geistlich bergab geht. Ich wünschte euch, dass hier viele wären, möglichst alle, die ihren Weinberg hüten würden. Dann wird der Herr Freude haben an der Gemeinde, dann wird er Wohlgefallen haben und ich glaube, dann wird er euch weiter segnen in den nächsten Jahren und wenn er will, Jahrzehnte. Dann wird die Gemeinde geistlich Kraft haben, dann wird sie Substanz haben, dann wird sie von Gott gebraucht werden können. Aber alles hängt daran, ob wir unseren eigenen Weinberg hüten. Das ist unsere Verantwortung. Und ich wünsche, dass uns der Herr heute Abend neu groß geworden ist, dass er uns neu vor Augen steht, als der, der uns beschenken will, mit dieser Gemeinschaft, mit ihm, und dass wir das dann auch gerne in Anspruch nehmen und suchen. Ich würde mich freuen, wenn wir jetzt aufstehen zum Gebet und wenn uns vielleicht auch einige im Gebet leiten, das Gebet wird frei sein, wollen wir nur so laut wie möglich beten und wollen wir das Gebet mit Amen schließen und auch mit Amen bekräftigen. Wollen wir aufstehen zum Gebet?